Wege aus der Einsamkeit heißt die Predigt heute Morgen. Es fing übrigens an, die Vorbereitung auf der Predigt, dass man irgendwann nachts wach wurde und irgendwie nicht so gut schlafen konnte und mir die Frage gestellt habe, warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Heilungen in der Bibel? Hätte es nicht gereicht, dass Jesus einmal einen Menschen heilt und sagt, hoppla, guck mal, Jesus kann Menschen heilen. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie Jesus Menschen heilt und was er alles heilt. Und ich glaube, das liegt nicht an Gott. Ich glaube, dass Jesus so viele Berichte über Heilung macht, damit es auch der Letzte begreift, dass Jesus alle heilen kann. Und das Johannesevangelium fängt mit den Worten an, und da schließe ich mich an Daniel an. An Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Vers 3, nichts auf der Welt ist nicht entstanden, was nicht das Wort gemacht hätte. Und Johannes stellt uns vor, dass der Schöpfer in seine Schöpfung kommt. Der Große, aus dem alles entstanden ist, konzentriert sich auf einen Menschen und läuft zwischen Menschen umher. Und dieser Schöpfer begegnet dem Leid der Welt. Wie geht er damit um? Ihr seht auf unserer Seite, habt ihr immer wieder mal gesehen, Himmel, Leben, Heimat finden, miteinander Heimat finden. Wie ist das, wenn Gott in seine Schöpfung kommt, wenn das Reich Gottes anbricht? Das steckt ein bisschen hinter Himmel, Leben. Bricht bei uns das Reich Gottes an? Ist bei uns Jesus in seiner Allmacht erlebbar, spürbar? Glauben wir das noch? Glauben wir an Wunder? Glauben wir an Wiederherstellung, an Heilung? Noch einen Schritt zurück an meinen Gedanken mit deinen, warum gibt es so viele Wunder? Spürst du deine Krankheit? Bist du jemand, der sagt, ich hätte wirklich gerne Heilung in meinem Leben erlebt? Und ich werde das dann umdrehen. Ich werde dann auch sagen, klar, es geht hier um einen Gelähmten, aber man sieht Parallelen. Vielleicht lähmt uns die Einsamkeit. Oder vielleicht lähmt uns etwas, was uns in die Einsamkeit führt. Kann Jesus das heilen? Kann Jesus mich aus der Einsamkeit rausführen? Lassen wir uns überraschen. Ich lese euch vor aus Johannes 5, Verse 1 bis 9. Ich lese es in einem Durchgang und erkläre es dann anschließend. Und danach war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst hingehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jedem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Soweit der Bibeltext von heute Morgen. Der Teich von Bethesda ist eine umstrittene Sache gewesen. Viele haben lange Zeit gedacht, das ist ein Ort, den Johannes vielleicht erfunden hatte, bis man irgendwie, ich glaube, in den 1950er Jahren tatsächlich bei Ausgrabung tief in der Erde von Jerusalem noch Reste von diesen Säulenhallen und Becken gefunden hatte. Und dann auch Qumranrollen natürlich. Also mittlerweile ist es nicht mehr umstritten, ob es diesen Teich von Bethesda und diese Säulenhallen überhaupt gibt. Es hat sich belegt, es gibt sie immerhin. Der Ort ist so genau beschrieben, man konnte es gut wiederfinden. Trotzdem hat diese Geschichte so viel Sonderbares. Vor allen Dingen dieses Wunder. Es gibt da so einen Teich und ein Engel berührt diesen Teich und dann bewegt sich das Wasser und auf einmal ist große Bewegung, ja. Und das ist eine von diesen Bibelstellen, an die wir uns gewöhnen müssen. Manchmal wird einfach nur berichtet und es wird nicht gleich kommentiert und nicht gewertet. Und Johannes wertet das auch nicht. Ja, alle wollen zu diesem Wasser und alle wollen die Ersten sein, sobald sich das Wasser bewegt. Unter diesen Leuten ist ein Mann dabei, der ist lahm. Und als Lahmer ist es schwer, der Erste zu sein. Das heißt, er ist natürlich da. Er hat keine andere Chance auf gesund werden. Er hat sich an der Hoffnung festgehalten, eines Tages in das Wasser zu steigen und selber an diesem Wunder teilzunehmen, gesund zu werden. Und muss dann aber jedes Mal, und es wird auch nicht beschrieben, wie oft der Engel an dem Wasser rührt, das Wasser bewegt, wie oft hat er gesehen, dass Menschen ihn überholen. Und ich habe mir überlegt, was macht das mit einem Menschen, wenn man andere sieht, die sozusagen so ins Glück treten, bei denen es gelingt, die eine Not haben, die Not wird abgestellt und andere werden immer bevorzugt. Andere setzen sich dir gegenüber durch und haben ja einfach bessere Karten. Und ich habe mir auch überlegt, wie sage ich das jetzt mit netten Worten, wie hinterhältig ist dieses Wunder eigentlich? Ja, jede Krankheit kann geheilt werden und die Blinden merken es als Letztes. Ich glaube nicht, dass er sagt, ey, du bist blind, es wickst gerade das Wasser, geh mal los. Bethesda heißt, glaube ich, und ich mein Hebräisch ist wirklich unterirdisch, Beit Chesed heißt das Haus der Gnade und das Haus der Barmherzigkeit. Das Haus der Gnade und der Barmherzigkeit ist schon klar, das Wunder, da widerfährt den Leuten Gnade, ja? Und da sind Säulenhallen und alle kommen natürlich dahin, um diese Gnade für sich zu erleben. Aber ich glaube, das Untereinander war vergiftet. In dieser Gegend. Ich glaube, die waren, obwohl sie alle so gleich waren, so gleichbedürftig, waren sie sich gegenseitig die größten Konkurrenten, wenn es drauf ankam. Da war man nett zueinander, da hat man vielleicht die Almosen miteinander geteilt und sowas und auch mal ein nettes Wort gemacht, aber wenn es um die Sache ging, dann gab es Ellbogen. Dann ging es darum, als Erstes da zu sein. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Ist das das Reich Gottes? Ist das das Reich Gottes, dass Gott ab und zu mal ein Wunder fallen lässt? Und wer schnell genug springt und wer am weitesten vorne ist, der setzt sich durch, der schnappt sich den Pokal? Nein, jetzt kommt Jesus. So schreibt es uns Johannes, Jesus kommt. Zweite Mal in Jerusalem, Jesus geht diesmal nicht in den Tempel. Jesus hat einen anderen Termin. Jesus geht genau zu den Kranken. Das ist so, als wenn du sagst, ich mache eine Städtereise nach Berlin und hält sich erstmal auf dem Bahnhofsvorplatz auf, um da die Menschen kennenzulernen. Ja? Er geht jedenfalls zu den Säulenhallen diesmal. Schaut sich da um und erfährt, dieser Mann ist seit 38 Jahren hier. Ich gehe mal davon aus, dass er derjenige ist, der am längsten da liegt. Sonst hätten sie vielleicht auf dem mit 9, ist egal. Jedenfalls, er ist schon lange da, der Längste. Und Jesus stellt ihm nur die Frage, willst du geheilt werden? Und der Mann kommt jetzt auf den Punkt zurück und redet über das, was ihn wahrscheinlich schon seit Jahren und Tagen immer wieder beschäftigt. Er sitzt da und er schaut aufs Wasser und starrt und hat sich da was bewegt, ist jetzt der Moment, er muss zumindest schnell früh anfangen. Ne? Also wenn du langsam bist, musst du früh loslaufen. Ja? Also er wird da sehr genau hinschauen. Und als er wieder verloren hat, hat er sich neue Pläne gemacht. Er hat gesagt, hätte ich doch einen Freund, hätte ich jemanden an meiner Seite, der mit mir hier sitzt und wartet. Wie schön wäre das. Und er sagt, ach Herr, ich habe niemanden. Ich habe niemanden, der mich zu dem Wasser trägt. Jesus, bist du vielleicht derjenige, der sich zu mir hinsetzt? Wollen wir einen Tag auf die Bewegung des Wassers warten? Aber so funktioniert das bei Jesus nicht. Ich würde fast sagen, Jesus will nicht auf ein Wunder warten, dass einer seiner Engel, versteht, was ich meine, das Wasser bewegt. Johannes zeigt uns, dass Jesus als Schöpfer hier steht und ein Machtwort spricht. Es ist nicht nur ein Befehl an diesen Mann, steh auf, sondern er schafft damit eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, dass dieser Mann, dessen Beine noch nie tragen konnten, feste, stabile Beine haben. Dass er ein Gleichgewicht findet. Er schafft das mit einem Wort. Ein Wort, das Leben verändert. Damals wie heute. Und Jesus hat nicht vor zu warten. Er sagt es sofort. Er stellt keine Anforderung, sondern diesem Mann soll jetzt und hier geholfen werden. Danach verschwindet Jesus wieder, geht aus der Menge heraus und er trifft hinter diesen, das lese ich heute nicht, trifft diesen ehemals lahmen Mann, diesen Namenlosen, er wird ja gar nicht beschrieben, woher er kommt, wie er heißt. Den Namenlosen trifft er hinter wieder im Tempel und dann sagt er ihm, du sündige nicht mehr. Ne? Was soll dir nichts Schlimmeres widerfahren? Halt dich fern. Das ist der zweite Schritt. Ja, es kommt später. Und das hat mich jetzt dazu gebracht, noch mal einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen oder die Perspektive von diesem Namenlosen einzunehmen und zu sagen, im Haus der Barmherzigkeit sitzen, Wunder erleben, aber immer nur erleben, dass andere an diesem Wunder teilhaben und selber zuschauen, macht das diesen Mann nicht schrecklich einsam? Ist er nicht so furchtbar für sich geblieben in all dieser Zeit, mitten unter Gleichgesinnten, Gleichgestellten einsam? Und das hat mich dann zum zweiten Teil der Predigt gebracht, den ich optisch allein schon dadurch abheben will, dass ich jetzt nicht mehr hinter der Kanzel stehe, sondern mit euch ein paar Minuten über Einsamkeit nachdenke. Über Einsamkeit, ja, ja. Was ist das eigentlich mit dieser Einsamkeit? Mir ist aufgefallen, wir reden nie über Einsamkeit. Einsamkeit ist ein eher unbeliebtes Wort. Es gibt zwei Dinge. Es gibt, das habe ich unten in diesen Blöcken drin, es gibt das Alleinsein und die Einsamkeit. Wenn ihr am Montagmorgen oder so auf der Arbeit oder im Bus jemand Bekanntes trifft und ihr sagt so von wegen, fragt euch, was habt ihr denn am Freitag gemacht? Und ihr sagt dann so, am Freitag war ich allein. Dann sagen die, ja, ist okay, kann ja mal passieren. Netflix, was hast du gemacht? Ja, war allein. Ne? Wenn ihr jemandem sagt, ich war am Freitag einsam, so, ui. Das ist eine ganz andere Aussage, oder? Da steckt mehr dahinter. Alleinsein ist ein Zustand, den kann ich messen. Das geht darum, bist du allein im Raum, um dich herum keine Menschen, dann bist du allein. Ja? Und Alleinsein ist für viele ein nahezu paradiesischer Zustand. Also wer kleine Kinder hat, ja, und viel unter Menschen ist und immer gefordert ist, wo immer jemand am Rockzipfel zieht, ja, oder wer von Besprechung zu Besprechung eilt, wäre doch manchmal gern allein, und wenn es die Toilette ist. Ja, Alleinsein ist so schön, wenn man immer nur gefordert wird. Allein ist wirklich was Feines. Da gibt es auch viele Begriffe dafür. Ja, heute spricht man von der Me-Time. Wenn ich mal allein sein kann, dann habe ich Zeit für mich. Dann nehme ich eine heiße Badewanne mit Kerzen oder ich gehe mal ins Museum, schaue mir einen Film im Kino an, den sonst keiner leiden kann außer mir. Oder ich mache eine lange Radtour oder ich gehe joggen. Das ist Me-Time, das tut echt gut, weil man braucht mal die Ruhe und die Besinnung. Aber Einsamkeit ist was anderes. Einsamkeit ist nicht ganz so temporär, das ist nicht freiwillig, nicht ausgesucht und es ist etwas, was in mir drin passiert. Wenn ich einsam bin, dann tut mir das weh. Es dauert auch ein bisschen, bis man sich selber das eingesteht, dass man jetzt gerade nicht nur allein ist, sondern dass es sich mehr wie einsam anfühlt, allein zu sein. Es gibt Menschen, die sind alleine total glücklich und zufrieden mit sich. Also zum Beispiel die, die gerade vor der Familie geflohen sind. Ja, die sind allein total glücklich. Aber es gibt auch Leute, die sind alleine und leiden ein bisschen in sich drin. Das nennt man dann Einsamkeit. Und ich habe jetzt nochmal, damit wir die Predigt, den Text nicht vergessen, nochmal drüber geschrieben. Ist Einsamkeit heilbar? Ist das etwas, was Jesus mit einem Wort nehmen kann? Boah, schwierige Frage, oder? Er kann alles, aber kann er das auch? Und ich habe geforscht und ich habe festgestellt, ich bin nicht der Erste, der sich mit dem Thema Einsamkeit mal so beschäftigt. Das tun ganz schön viele. Wusstet ihr, dass das Familienministerium einen jährlichen Bericht über die Einsamkeit herausbringt? Dass in Großbritannien zum Beispiel auch eine Ministerin mit dem Thema Einsamkeit beauftragt wurde. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen, das seit mehreren hundert Jahren sich ausbreitet. Die Einsamkeit. Einsamkeit ist geschlechterübergreifend. Da leiden Männer und Frauen drunter. Frauen sogar etwas mehr als Männer. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen oft einen Pflegeberuf oder eine Pflegeaufgabe in der Familie haben. Sich jahrelang um einen Menschen kümmern, darum drehen und damit auch ein bisschen vereinsamen. Aber auch Männer sind einsam. Ihr werdet sagen, natürlich, die Alten sind einsam. Das Alter macht ein bisschen einsam, die Freunde sind nicht mehr da. Man geht auch nicht mehr so oft raus. Die Energie lässt nach. Aber Achtung, da macht die Einsamkeit keine Ausnahme. Auch mit sozialen Medien gibt es eine Einsamkeit in der Jugend. Breitet sich aus wie eine Krankheit. Ist Einsamkeit heilbar? Erstmal sollte man aufhören zu schweigen. Man sollte dem Kind einen Namen geben. Man sollte auch Einsamkeit benennen, wenn sie da ist. Aber Einsamkeit ist ein bisschen ein Buh-Wort, weil es fühlt sich an wie, was waren die Worte? Mit Einsamkeit schwingen bei uns im Kopf Themen Traurigkeit, Hilflosigkeit, man schämt sich, man hat ein geringes Selbstwertgefühl und man hat Angst vor der Zurückweisung. Also ich sage jemandem, ich bin einsam, der andere weist mich deswegen schon zurück, weil oh, du bist einsam. Halte Abstand bitte, ich will mich da nicht anstecken. Ja, es kommt vor wie eine Schwäche. Warum werden Menschen einsam? Was macht Menschen einsam? Na gut, was mir sofort in Sinn kommt, ist natürlich, wenn Personen, die uns sehr nahe stehen und die uns sehr wichtig sind, wenn wir die verlieren, wenn sie sterben. Aber auch wenn sie einfach noch nicht da sind, wenn wir nach der Suche nach einem Partner sind, der zu uns gehört, einen Lebenspartner und nicht fündig werden, auf der Suche sind. Für uns aber hier in der Runde vielleicht interessanter, die fehlende Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Formulierung, ja. Aber wir sind darauf angelegt, dass wir irgendwo dazugehören. Und wenn es der FC Ingolstadt ist, oder aber natürlich diese Gemeinde hier, oder aber der Arbeitgeber, aber ein Dazugehörigkeitsgefühl ist in uns angelegt. Wir wollen zu etwas dazugehören, zu etwas Größerem und nicht einfach nur frei durch die Gegend fliegen. Aber zur Einsamkeit gehört auch, sich grundsätzlich nicht verstanden zu fühlen. Eine andere Meinung zu haben als die anderen. Über etwas zu reden, was die anderen nie so verstehen, wie man es gemeint hat. Oder vielleicht auch nicht so verstehen, was die anderen so meinen. Mit der Einsamkeit kommt eine Hilflosigkeit, ein Gefühl der Hilflosigkeit auf, dass man da nicht rauskommt aus diesen Situationen, dass man isoliert ist und dass man das auch nicht selber ändern könnte. Und dann irgendwann kommt eine Isolation, ein Rückzug, dass Menschen aufgeben und ihre Einsamkeit sozusagen dann akzeptieren. Ist Einsamkeit heilbar? Einsamkeit ist keine Krankheit. Einsamkeit gehört zum Menschsein dazu. Einsamkeit gehört zum Menschsein dazu wie Vergänglichkeit, wie alt werden, wie schwach werden, wie Schmerz, aber auch die eigene Verletzlichkeit. Es ist etwas zutiefst Menschliches. Und es ist wichtig eigentlich für jeden Menschen, sich mit diesen Themen, beschäftigen. Ich habe diesen Satz zusammengestrichen. Ja, genau, ich habe ihn nicht abgedruckt. Die Auseinandersetzung mit der Einsamkeit ermöglicht uns, die Verbindung auf andere Menschen zu erweitern, zu vertiefen und daran zu wachsen. Durch sozialen Rückzug können neue heilsame Zugänge letztlich zu Gott gefunden werden. Das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, dass Menschen, dass Menschen, wo man denkt, oh, die sind vielleicht ein bisschen einsamer, viel dankbarer und viel offener im Umgang mit einem sind, wo man selber nur kurz mal Hallo und Tschüss sagt, lauert da immer ein Gespräch und mehr eine Offenheit. Und da muss ich denken, wenn hier steht, wer sich mit Einsamkeit auseinandersetzt, der ist in der Lage, seine Beziehung zur Umwelt zu erweitern und zu vertiefen und zu wachsen. Es ist eine Chance. Also vielleicht sind diejenigen, die Einsamkeit noch nicht erlebt haben, einfach noch relativ oberflächlich in der Umgebung, in ihren Beziehungen. Im Gegensatz zu denen, die Einsamkeit kennen, geschmeckt haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, jeder hat schon mal ein bisschen sich einsam gefühlt. Ja, das ist auch nicht schwarz-weiß. Es gibt da ganz schön viele Dinge. Und letzten Endes finden Menschen auch in der Einsamkeit eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit Gott. Unser Beispiel hier ist Johannes 5. Ja? Der Einsame muss sich nicht bewegen, um Gott zu treffen. Gott trifft ihn. Er kommt gezielt zu ihm. Ein Kapitel zurück. Johannes macht die nächste Geschichte, die Offenbarung, Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Die Frau, die so nach der richtigen Beziehung in ihrem Leben gesucht hat, die verrufen war in ihrer Umgebung, die andere Frauen gemieden hat, als einzige in der Mittagshitze zum Brunnen geht und trifft Jesus. Von mir ist noch Johannes 3. Der Pharisäer, der Schriftgelehrte, der sich nachts zu Jesus schleicht, wo kein anderer da ist, damit er mal mit ihm allein ein Wort reden kann, der Offenheit. Das heißt, wir machen wichtige Erfahrungen, wichtige Begegnungen, lernen wichtige Sachen in der Einsamkeit, in dem Alleinsein mit Gott. Das ist schon auch wichtig, das gehört zu unserem Leben dazu. Also, Einsamkeit ist keine Krankheit, auch wenn sie nicht so toll klingt und wenn wir sie gerne leugnen würden. Aber Einsamkeit ist durchaus etwas wie eine Medizin, die man nicht in zu großen Mengen aufnehmen sollte. Ja, kleine Häppchen reichen davon. Wer aber ständig sich einsam fühlt, sollte sich auf den Weg machen, aus dieser Einsamkeit auszubrechen. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus hilft, aus der Einsamkeit rauszukommen. Dass Jesus zu dir sagen kann, jetzt steh auf, nimm dein Bett und geh los. Dass Jesus genau das tun kann. Letzte Woche hatten wir einen wunderbaren Psalm und ich dachte mir, der passt genau heute hin. Deswegen bekommt ihr ihn heute nochmal. Psalm 40, Vers 3 und 4 hieß es: Geduldig hatte ich des Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Geduldig habe ich auf den Herrn geharrt und er hörte mein Schreien. Er zog mich heraus aus der Grube des Unheils, aus dem schlammigen Sumpf, stellte meine Füße auf Felsengrund, verlieh meinen Schritten Festigkeit. Er legte ein neues Lied mir in den Mund, ein Lobgesang auf unseren Gott. Das werden viele sehen und Ehrfurcht fühlen und Vertrauen fassen zum Herrn. Und ich dachte, ja, das könnte doch dieser Namenlose gebetet haben, diesen Psalm, oder? Herrlich. Zum Schluss, der letzte und weitaus kürzeste Teil. An euch, die Gemeinde, das Schlusswort. Was haben unsere Gemeinde und der Teich von Bethesda tatsächlich gemeinsam? Ich hoffe nicht viel. Ich hoffe nicht, dass hier Menschen sitzen seit 38 Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren und auf ein Wunder warten. Und das Wunder zieht an ihm vorbei. Jeder erlebt hier Wunder, jeder fühlt sich gesegnet, fühlt sich mit Gott verbunden. Jeder berichtet von seinem Glück, nur es kommt nicht bei dir an. Ich weiß nicht, wie lange das so ist bei dir, keine Ahnung. Aber du wirst es wissen, wenn es dich jetzt anspricht. Bethesda ist das Haus der Barmherzigkeit, wo jeder für sich auf ein Wunder wartet. Wo man die Menschen erst wahrnimmt, wenn sie Regeln übertreten, wenn sie den Sabbat verletzen und ihre Matte rumtragen. Das ist für mich erstmal Bethesda. Muss aber nicht so sein. Ich glaube, heute gibt es viele Häuser, gute Häuser, karitative Einrichtungen, Krankenhäuser, die Bethesda heißen und wo man sehr wohl auf die Menschen achtet und schaut, was sie brauchen und sie gut behandelt. Und wir sind aber kein Krankenhaus, ist mir auch klar. Aber wir dürfen bei all dem nicht jeder nur für sich, wenn wir hier zusammenkommen, auf Gott schauen, auf seine Liebe, wie wir sie erleben, sondern wir dürfen auch wie immer rechts und links schauen, wie geht's dem neben mir. Das Thema Einsamkeit tragen wir bewusst nicht auf der Stirn geschrieben. Das heißt, ich werde das so nicht ohne weiteres sehen, sondern ich muss vielleicht den anderen auch kennenlernen. Ein Satz mehr, mir vielleicht Schuss Eigenironie, mir die Namen nochmal alle genau merken oder so, ja. Dass ich auch mal ansprechen kann und dann mal ein bisschen weiterfragen und so und irgendwann mal dahinter kommen und was weitergeben. Ja. Ich habe auch gedacht, so von wegen sich unverstanden und nicht dazugehörig fühlen, macht Menschen einsam. Und ich glaube, da lauert auch eine Falle für uns als Gemeinde. Wenn wir uns einander, miteinander nicht verstehen, wenn wir uns in Lagern aufteilen, wo wir nur uns in den Lagern gut verstehen, aber die anderen wollen wir jetzt nicht mehr verstehen. Das ist jetzt auch ein Thema in der Gesellschaft. Ne? Es gibt ja nur noch Schwarz und Weiß. Irgendwann ist es nur noch Nazis und Kommunisten. Da sind wir wieder im Kalten Krieg. Ja? Aber das sollte in der Gemeinde nicht sein. Unverständnis für die anderen Und wenn die Zugehörigkeit der Gemeinde zerbröckelt in lauter kleine Grüppchen, ich wäre lieber ein Teil dieser ganzen Gemeinde, von euch allen. Hier fühle ich mich zugehörig, mit euch, mit jedem hier. Deswegen ist es bereichernd für mich, hier Gemeinschaft mit euch zu haben. Fühlt ihr euch auch zugehörig zu dieser Gemeinde insgesamt? Eine sehr wichtige Frau in meinem Leben, die vielleicht nicht namentlich genannt werden will. Die erste Reaktion von ihr war, oh, müssen wir uns jetzt noch um die Einsamen kümmern? Es ist so unglaublich ehrlich und ich liebe dich dafür. Also ich habe mir gedacht, wenn unsere Gemeinde aus diesen zwei Gruppen besteht, aus denen, die gerne mal alleine wären und denen, die einsam sind, das wird schwierig, ne? Oder? Wenn jetzt die sagen, ich habe zu wenig und die anderen sagen, so, ich weiß nicht mehr, ich wäre gerne einfach mal für mich. Wie können wir uns helfen? Da sind zwei irgendwie, das kommt nicht zusammen, ne? Da brauchen wir, glaube ich, wirklich schon ein Wunder, dass das irgendwie funktioniert. Wir werden aber gleich noch ein bisschen was machen. Ich möchte euch auf jeden Fall mit folgenden Gefühlen hinterlassen oder Eindruck. Nehmt das bitte mit. Ich fasse zusammen, absoluter Abschluss. Wenn du heute Morgen angesprochen bist, weil du sagst, ich kann diesen Namenlosen gut verstehen und mir geht's auch so. Ich fühle mich schon ein bisschen einsam, auch sonntags morgens hier in der Runde. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Jesus hat bei weitem alle Möglichkeiten, in deinem Leben alle Weichen so zu stellen, dass es wieder ganz anders kommen wird. Er wird dich fragen, willst du gesund werden? Und wenn du dann frei Ja sagen kannst und die Hoffnung nicht aufgegeben hast, wird sich etwas verändern. Das habe ich erlebt und davon bin ich überzeugt. Aber wir dürfen und sollen auch untereinander menschlich umgehen und aufeinander zugehen. Das ist auch der erste Schritt von demjenigen, sich einzugestehen. Das ist nicht nur hübsche Alleinsein, sonst ich fühle mich einsam und deswegen sind mir andere Menschen wichtig. Die Erkenntnis ist wertvoll, gehört dazu. Darfst du machen und das bereichert uns hier als Gruppe miteinander. Ich danke Jesus dafür, dass er das getan hat und dass wir ihn erleben können als den Gottes Sohn, den Schöpfer, der unser Leben insgesamt heil macht und dafür sorgen will, dass wir sein Reich hier auf der Erde auch erleben können. Amen.